Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag und Gottesdienst hören wir nicht die Verse 12 bis 17. Ich habe wohl das Thema am Beamer geändert, aber nicht die Verse, sondern 18 bis Vers 4, Kapitel 4, Vers 1. Also die nächstfolgenden Verse, den nächstfolgenden Abschnitt. Kolosser 3, 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem eurem Herrn nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser heutiges Gotteswort enthält, wenn man so will, jede Menge roter Tücher. Deshalb habe ich auch die Überschrift gewählt, biblische Skandalthemen, aber eben auch das andere Thema, Familie nach göttlichen Maßstäben. Rote Tücher kennen wir sonst vor allem etwa aus der spanischen Stierkampfarena, wobei es so viele rote Tücher dort wahrscheinlich gar nicht gibt, wie hier in unserem Text, denn dort hat der Torero eins, mit dem er winkt. In unserem Wort winkt Gottes Wort gleich mit mehreren, wohl mindestens mit dreien. Gleich der erste Satz ist ein Paradebeispiel und klingt in vielen Ohren heute ganz ungeheuerlich. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Bei diesen Worten geht manchem heute sofort das Messer in der Tasche auf, um die Seite mit dieser doch längst überholten und ärgerlichen Mahnung aus der Bibel herauszuschneiden. Ich dachte bei der Vorbereitung spontan an diesen alttestamentlichen König. Wegen meines schlechten Gedächtnisses fällt mir der Name nicht ein, aber ihr werdet die Geschichte kennen, der am Kohlefeuer saß und während ihm einer das Wort Gottes vorlas, ließ er permanent die Seiten raustrennen, die ihm nicht gefallen haben. Also diese Seite, die wäre in der heutigen Zeit als allererste dran und ist es in vielen Gemeinden auch. Dabei handelt es sich durchgängig um Ermahnungen, die wesentlich dem Frieden und dem Miteinander, dem gesegneten, gelingenden Miteinander in Ehe, Familie und Gemeinde dienen. Es sind keinesfalls vom Grundsatz zeitgebundene oder beliebige Mahnungen. Das sehen wir an der Formulierung, wie es sich im Herrn geziemt. Es ist hier ganz ausdrücklich nicht von einer weltlichen Ordnung die Rede. Es handelt sich um keine Ordnung, die sich aus der Sitte der Zeit ergibt. Das wird zwar fortlaufend behauptet, aber das ist nachweisbar vollkommen falsch. Frauen im Priesteramt etwa waren im heidnischen Umfeld gang und gäbe, in der Bibel nicht. Die Gleichberechtigung der Frau war im römisch-griechischen Umfeld weit vorangeschritten. Die biblische Mahnung ist eben eindeutig nicht zeitgebunden, sondern im Gegenteil, sie widersprach radikal dem Zeitgeist damals, wie sie es auch heute tut. In der Nummer 20 unserer Reihe Orientierung auf dem Weg der Nachfolge bin ich auf diese Thematik, zu der ja auch das Streitthema Frauenordination gehört, schon eingegangen unter dem Thema Gabe und Aufgabe von Mann und Frau in der Gemeinde Jesu. Ich weise darauf hin, weil deshalb will ich hier nicht nochmal alles ausführen, was dort bereits ausgiebig dargelegt ist. Wer sich damit näher befassen will, der darf es dort noch einmal gerne im Detail auf vielen DIN A4 Seiten nachlesen. Behalten fest, die Begründung ist nicht zeitgebunden, sie ist geistlich. Es heißt eben nicht, wie es sich geziemt, Punkt, zum Beispiel nach der Sitte der Zeit, nach dem damaligen Geschmacksempfinden. Nein, es heißt, wie es sich geziemt in dem Herrn. Es geht also um eine Mahnung zu einem Leben, das vor dem Herrn Bestand hat. Wer sie nicht beachtet, hat keinen Bestand vor dem Herrn, denn er tut, was sich im Herrn nicht geziemt. Wir halten fest, es ist eine geistliche und zumindest für diese Weltzeit zeitlos gültige göttliche Ordnung. Das ist ganz wichtig. Vor 15 Jahren habe ich in einer Bibelstunde über dieses Wort gesagt, die evangelikale Welt ist dabei, hier auf breiter Front vor dem Zeitgeist in die Knie zu gehen und Gottes eindeutiges Wort außer Kraft zu setzen. Heute, 15 Jahre später, muss ich sagen, die sogenannte evangelikale Welt hat hier den Abfall vom Wort Gottes längst fast vollständig vollzogen. Was vor 15 Jahren noch kaum denkbar war, ist heute weitgehend durchgesetzt. Selbst in landeskirchlichen Gemeinschaften gibt es heute wie selbstverständlich Frauen im öffentlichen Predigtdienst der Gemeinde und in der Gemeindeleitung. Frauen drängen auch in angeblich bibeltreuen Gemeinden an die Macht und die Männer weichen zurück und machen gute Miene zum bösen Spiel. Und neben eingeschlichene falsche Brüder, Namen will ich hier nicht nennen, es gäbe Prominente genug, die genannt werden könnten, machen sich zu Befürwortern dieser ganz und gar unbiblischen Entwicklungen und beschleunigen und bejubeln den endzeitlichen Abfall der Gemeinde. Damit will ich es mit dem Grundsätzlichen an dieser Stelle bewenden lassen. Ich hatte gesagt, diese Mahnungen sind von höchstem Wert für den Frieden in Ehe, Familie und Gemeinde. Wie das? Das erhält sich sofort, wenn wir die wörtliche Bedeutung des griechischen Begriffs unterordnen sehen und verstehen. Denn wörtlich heißt das unter einen Schutzschirm treten. Unter einen Schutzschirm treten. Es geht also nicht um Knechtschaft der Frau gegenüber dem Mann, es geht um den Schutz des Mannes gegenüber der Frau. Das ist der eigentliche Hauptgedanke. Es geht in keiner Weise um eine Abwertung der Frau. Es geht auch nicht darum, dass sich eine Frau dem möglicherweise tyrannischen Diktat des Mannes unterwirft. Die Frau wird vielmehr eingeladen, sich dem Mann anzuvertrauen, eben unter seinen Schutzschirm zu treten. Wenn eine Frau sich nicht mehr unterordnet, dann ist das Ausdruck dafür, dass sie ihrem Mann nicht vertraut und unter seinem Schutzschirm hervortritt, weil sie meint, sich selbst besser schützen zu können. Ich kann um der Kürze der Zeit willen zwar trotzdem lang genug wichtige Gedanken nur andeuten. Gott entzieht mit dieser Mahnung dem Kampf der Geschlechter in der Ehe, Familie und Gemeinde jede Grundlage. Diesen Kampf trägt seit Jahrzehnten die sogenannte Emanzipation in Ehen, Familien und Gemeinden hinein. Eine Gleichberechtigung, wo Frauen wirklich benachteiligt werden, die hat selbstverständlich ihren Wert, aber eben nicht im Sinne einer Gleichmacherei. Und wo wir hinkommen, wenn diese göttlichen Ordnungen durcheinander geraten, das sehen wir allenthalben. Dann haben wir auf der einen Seite herrschige Mann-Weiber, von denen oft nur noch wenig Weibliches ausgeht. Und auf der anderen Seite haben wir männliche Waschlappen, auf die ihre Frauen bei Licht betrachtet, wahrscheinlich häufig genug nur noch milde und mitleidig lächelnd herabschauen. Ich dachte aktuell bei der Vorbereitung an die Attacke in München oder Würzburg oder die Übergriffe der Silvesternacht. Ich frage mich bei all diesen Ereignissen, wo sind die Männer? Wo sind Männer, die sich diesen Verbrechern männlich, mutig, kraftvoll, energisch in den Weg stellen. Wo sind wir hier in Deutschland hingekommen, wenn wir tatenlos zuschauen, wie unsere Frauen freiwillig irgendwelcher übergriffiger werden? Das kann doch nicht sein. Das ist aber ein Teil, ich sage mal, der Kastration, der Entmännlichung unserer Gesellschaft. Waschlappen statt Männer sind an vielen Orten unterwegs und wir müssen häufig mit der Lupe schauen, um Männer noch zu finden. Wo sind echte Männer, die ihr Leben für nichts achten, um ihre Frauen, Kinder und weitere Unschuldige zu schützen? Darum geht es an dieser Stelle, ganz wichtig. Werner de Boer, ich war ab 1946 Oberkirchenrat der Mecklenburgischen Landeskirche. Er schrieb in der Wuppertaler Studienbibel zu diesem Thema: Seht euch Ehen und Häuser an, wo die Frau regiert und der Mann sich unterordnet. Weder das Haus noch die Frau selber wird dabei gedeihen. In der erwähnten Schrift habe ich da schon detaillierter dazu etwas gesagt. Das heißt keineswegs, dass die Frau sich nicht mit ihren Gaben in der Ehe einbringen darf. Man müsste auf das Lob der tüchtigen Hausfrau hinweisen im Alten Testament, wo wir sehen, dass die Frau Handel treibt und alles mögliche andere. Das soll die Frau gar nicht einschränken, mit ihren Gaben zum Zuge zu kommen. Es ist hier auch nicht dem Macho-Männer-Dasein das Wort geredet. Dem widerspricht gleich der nächste Vers, wie wir sehen werden. Und erst neulich habe ich im Gespräch gesagt, ich verstehe nicht, warum sich manche Frauen, vielleicht sogar etliche, Machos als Freunde raussuchen und sich hinterher wundern, dass sie Machos als Männer haben. Für die sie gerade gut genug sind, die Pantoffel und das Bier zu holen und dem Herrn im Fernsehsessel noch die Fernbedienung zu reichen. Der Volksmund sagt, wie man sich bettet, so liegt man. Dringende Mahnung auch an die jungen Damen, das rechtzeitig zu bedenken. Und so ist dieses Wort definitiv nicht gedacht, sondern dass die Frauen Männer haben, die auf sie achten, die für sie sorgen, sie ernähren mitsamt den Kindern. Die eben echte, fürsorgliche Familienväter sind. Der Karrieretyp, auch der fromme Karrieretyp, ist das meist nicht. Schlicht, weil er unter Karrierewillen meist gar nicht mehr die erforderliche Zeit und Kraft zu Hause hat. Es geht also nicht darum, für die Männer möglichst viel Geld zu verdienen, der Familie ein möglichst großes und teures Haus zu bauen und möglichst teure Urlaube zu ermöglichen. Es geht darum, dass der Mann in echter Fürsorge für seine Familie da ist. Es wird Zeiten geben, Zeiten der Krankheit oder auch einer unvermeidlichen beruflichen Arbeitsüberlastung, wo die Frau hier auch in die Aufgaben des Mannes mit einspringen muss. Aber das sollte eben nicht der Normalfall sein. Das Problem, diese göttliche Ordnung als Segen und nicht als Abwertung der Frau zu erkennen, liegt für uns darin begründet, dass Über- oder Unterordnung für uns immer mit mehr oder weniger Wert verbunden ist in unserer subjektiven menschlichen Wahrnehmung. Wer oben sitzt, der verdient mehr und ist in seiner Stellung mehr wert. So empfinden wir es. Das ist unser Problem bei diesem Thema. Im Reich Gottes aber spielt dieser Aspekt überhaupt keine Rolle, denn da sind die Maßstäbe auf den Kopf gestellt, beziehungsweise richtig auf die Beine gestellt. Denn Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Und deshalb haftet der Unterordnung in der Bibel überhaupt rein gar nichts Anrüchiges, Minderwertiges, Geringschätziges an. Das sehen wir an unserem Herrn und Heiland Jesus Christus selber. Er lebt in der Unterordnung unter den Vater, wie es etwa 1. Korinther 11, aber auch unsere Lesung uns gesagt hat. Spannend ist noch die Frage, jetzt betrete ich vermintes Gebiet, warum sagt Gottes Wort der Frau das eine und dem Mann das andere? In der Regel mahnt Gottes Wort ja da, wo ein Mangel ist. Heißt das, dass Frauen ihrer Natur nicht in jedem ausnahmslosen Einzelfall, aber ihrem grundsätzlichen Wesen nach eher ein dominanteres Wesen haben als Männer. Ich sage, ich betrete vermintes Gebiet mit dieser Frage. Ein ketzerischer Gedanke. Aber ich dachte zurück, es war uns ja auch mit Unterstützung der Gemeinde vergönnt, im Herbst 2014 Israel zu besuchen. Und eine Situation werde ich nie vergessen, an den Marktständen, auch im muslimischen Viertel, wo ja eigentlich die Frau angeblich gar nichts zu sagen hat, da war eindeutig, wer das Zepter geschwungen und die Hosen anhatte. Also die Herren der Schöpfung, die haben ganz schön gespurt, wenn ihre Frauen an den Marktständen den Ton angegeben haben. Kann es auch sein, dachte ich bei der Vorbereitung, wie gesagt, ketzerische Gedanken, ich stelle es als Fragen, dass deshalb gerade dort, wo fast nur Frauen zusammenarbeiten, ein ständiger Kampf um die Hackordnung besteht. Ich kenne eine ganze Reihe von konkreten praktischen Beispielen, wo das der Fall ist. Kulturell bedingt standen zwar meist männliche Herrscher den Völkern vor, aber wer ein bisschen mehr geschichtliches Hintergrundwissen hat, der weiß, viele von diesen mächtigen Herrschern haben vor allem den Willen ihrer Frauen ausgeführt. Und mir sind aus christlichen Gemeinden etliche Fälle bekannt, wo regelmäßig leitende Männer in der nächsten Kirchengemeinderats- oder Brüderratssitzung versucht haben, Beschlüsse der letzten Sitzung wieder zu kippen. Warum? Weil diese Beschlüsse zu Hause auf die Ungnade ihrer Frau gestoßen sind und jetzt mussten sie um des häuslichen Friedens willen gucken, dass sie das Ding wieder ins Lot bringen. Also es ist kein Witz, mir sind ganz konkrete Fälle, mehrere dieser Art, fortlaufend bekannt. Manche Gemeinde, und die leiden in der Regel auch darunter, leiden nicht die Pastoren, sondern ihre Frauen. Ich rede jetzt nicht von Pastoren-Ehepaaren, sondern von berufenen Pastoren. Auch dafür sind mir eine ganze Reihe Fälle konkret bekannt. Wir sehen, dass das Wort, der Mann, er ist das Kopf, nach ihm muss alles gehen, die Frau, sie ist der Hals, sie weiß den Kopf zu drehen, so weit von der Wirklichkeit gar nicht entfernt sein muss. Die Frau hat ihre spezifisch weiblichen Fähigkeiten und Gaben, mit denen sie durchaus den Mann nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann. Ich sage es jetzt mal so salopp. Es ist interessant, dass auch Adolf Schlatter, ja ein Ausleger des 19. Jahrhunderts, schon einige interessante Sätze dazu gesagt hat. Er sagt, durch ihre Verbundenheit mit Gott wird sie, nämlich die Frau, nicht dazu angeleitet, sich vorzudrängen und den Mann an sich zu ketten mit der Macht, die ihr durch die Natur über den Mann verliehen ist. Also Schlatter weiß schon etwas von einer Macht der Frau über ihren Mann. Er sieht sie, diese Macht, und warnt. Und Gott schiebt dem einen Riegel vor und sagt der Frau, missbrauche deine Gaben nicht und deine Stärken. Und dass die Frau, abgesehen von der reinen Muskelkraft, nicht unbedingt das schwächere Geschlecht sein muss, das habe ich auch schon gelegentlich an Beispielen ausgeführt. Und deshalb mahnt das Wort Gottes, ordne dich unter, auch wenn du in vielen Bereichen vielleicht stärker bist als dein Mann. Und Adolf Schlatter weiter, beim Mann dringt seine Mahnung, nämlich die des Paulus und des Wortes Gottes, auf die Liebe. Er urteilt, der Frau werde es leichter, die Liebe zu bewahren, als dem Mann. Ich habe gesagt, Gottes Wort mahnt da, wo die Gefahr eines Mangels ist. Und deshalb mahnt Gottes Wort den Mann, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Frauen sind gefühlsbetonter, Männer sind sachlicher, wieder in der Regel. Ich kenne auch ganz ausgesprochen sachliche Frauen, in der Regel vom Grundtypus. Aber bei dieser männlichen Sachlichkeit, da kann die Liebe zumindest das ausreichend zum Ausdruck bringen der Liebe auf der Strecke bleiben, fragt der Seelsorger den Mann, haben Sie Ihrer Frau noch nie gesagt, dass Sie sie lieben? Doch, natürlich, sagt der Mann, als ich sie gefragt habe, ob sie mich heiraten will. Ja, und seither fragt der Eheseelsorger nach, seither hat sich nichts geändert. Das war's. entbehrt nicht einer gewissen männlichen Logik. Ja? Es gibt keine Statusveränderung in der Beziehung bekannt zu geben. Er liebt sie immer noch nach 50 Jahren. Wozu also überflüssige Worte machen? Die Autorität des Mannes kommt aus der Liebe und Fürsorge, mit der er für seine Frau und seine Familie da ist. Das ist ganz wichtig. Werner de Boch, den wir vorhin schon gesehen haben, weist darauf hin und sagt, die Lateiner haben es in ihrer Sprache schon fein ausgedrückt, Autorität hat nur ein Autor, einer, der zu schaffen, zu geben vermag. Autor heißt wörtlich Schöpfer, Urheber, Förderer. Wer nur fordert, hat keine Autorität. Herrschen wollen verleiht noch lange keine Autorität. Autorität kann man auch nur bedingt einfordern. Im Gegenteil, wer gibt, wer schafft, wer sich einsetzt, wer hilft, wer fördert, dem wächst die Autorität durch sein Schaffen, durch sein für andere Dasein ganz automatisch zu. Und Autorität kann durch mangelnde Liebe und Fürsorge wieder verloren gehen. Deshalb mahnt Gottes Wort weiter, seid nicht bitter gegen sie. Das griechische Wort für bitter heißt eigentlich auch scharf. Und da merken wir eben auch das Verletzende. Das ist mit Sicherheit gemeint, dass auch in ehelichen Auseinandersetzungen die Männer vermeiden sollen, durch verletzende Schärfe ja eben ihre Frauen zu beschädigen. Vielleicht denkt Paulus an schwierige Eheverhältnisse, vielleicht denkt er an die manchmal herbe Art von uns Männern, aber eben nicht bitter, nicht scharf, nicht verletzend sollen wir zu unseren Frauen sein, sondern liebevoll und fürsorglich. Und dann wendet sich Gottes Wort den Kindern zu. Vers 20, ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Auch ein rotes Tuch, vielleicht nicht ganz so rot wie das letzte, aber doch mindestens für die jüngere Generation in der Pubertät und für manchen Erziehungswissenschaftler auch ganz schön rot. Aber sehr schön hat Adolf Schlatter dazu gesagt, es liegt Paulus daran, dass die Familie ihre Verbundenheit und Kraft behalte. Das ist ja das Ziel der göttlichen Ordnungen, das Miteinander in Ehe und Familie so anzuleiten und zu bewahren, dass die Familie intakt und damit eben auch in Verbundenheit und in gemeinsamer Kraft und Stärke lebt und füreinander da ist. Und solche Familien brauchen wir heute nötiger denn je. Und dazu gehört auch der Gehorsam der Kinder. Wie zeitlos gültig Gottes Wort ist, sehen wir gerade auch hier beim Thema Erziehung. Was wurde da an Ratschlägen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlich in Anführungszeichen, im Laufe der letzten Jahrhunderte den Eltern alles vorgegeben, was sie zu tun und was sie gefälligst zu lassen hätten? Als größter Unsinn sei nur die sogenannte anti-autoritäre Erziehung genannt, die eigentlich nur ein Ziel hatte, Kinder gegen die Eltern aufzuwiegeln und Erziehung letztlich unmöglich zu machen. Was dabei herausgekommen ist, ist vielerorts zu beobachten. Heute kommt interessanterweise die moderne Entwicklungspsychologie und Pädagogik auf einmal wieder ganz auf den biblischen Weg, dem Grundsatz nach und betont, Kinder brauchen Grenzen. Kinder kommen mit einem grenzenlosen Leben in der Kindheit überhaupt nicht klar. Sie sind damit in der Regel völlig überfordert. Und vieles, was wir heute, ich will nicht behaupten, ausnahmslos alles, aber vieles, was wir heute als sogenannte ADHS-Kinder haben, sind schlicht die Folgen eines entgrenzten kinderlosen Lebens, wo Kinder, die besonders Struktur und Ordnung in ihrem Alltag benötigen, diese zu Hause nicht finden und völlig außer Rand und Band geraten. Die Lesung haben wir mit deshalb auch gehört. Gehorsam ist ja ähnlich wie ein Stichwort Unterordnung. Beide hängen ja miteinander zusammen. Reizworte. Und wir sehen es aber, selbst Jesus sah es nicht unter seiner Würde an, dem himmlischen Vater gehorsam zu sein. Und er hat darin seinem Vater wohlgefällig gehandelt. Natürlich sollen den Kindern die nötigen Grenzen in Liebe aufgezeigt werden. Da sind wir wieder bei diesem wichtigen Stichwort. Das ist die nächste Mahnung, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Wir kennen natürlich negative Gegenbeispiele. Wir kennen Eltern, die ihren Kindern oft bis ins eigene hohe Erwachsenenalter versucht haben, Dinge vorzuschreiben. Mir stehen hier sehr dramatische Situationen vor Augen, die ich aber jetzt nicht erwähne. Erste spannende Frage, warum sind eigentlich die Väter angesprochen und nicht die Mütter? Da waren wir im Grunde vorhin schon, weil der Mann das Oberhaupt der Familie ist. Er trägt auch im Blick auf die Erziehung die Letztverantwortung. Von Gott ist es keineswegs so vorgesehen, dass die Männer außerhalb der Familie in Beruf, Karriere und Geld verdienen oder auch in der Gemeinde ihre Selbstverwirklichung und Anerkennung suchen. Und ich sage es auch aus eigener Erfahrung, auch die Gemeindearbeit kann eine ganze große Falle und Versuchung und Verführung an dieser Stelle werden. Ich kenne manche Mitarbeiter, engagierte Männer in christlichen Gemeinden, die haben sich in der Gemeinde eigentlich selbst verwirklicht und ihre Familien im Stich gelassen. Und die Frauen und die Kinder haben das sehr schmerzhaft genauso erlebt. Das hat keine biblische Legitimation. Die erste Aufgabe der Männer weist sie in Liebe zu ihrer Frau und als Väter zu ihren Kindern. Auch hier kommt der Liebe Entscheidendes zu. Wo hart und lieblos erzogen wird, da können Kinder scheu werden. Wörtlich heißt es mutlos, entmutigt. Durch harte und verständnislose Erziehung können insbesondere feinfühligere Kinder Lebensmut und Standfestigkeit verlieren, anstatt sie zu gewinnen. Selbstvertrauen wird zerstört, anstatt aufgebaut. Überhaupt wird übertriebene Härte die Kinder eher weg und aus dem Haus treiben mit oft fatalen Folgen. Ich habe mich gerade als Pastor und Seelsorger schon manches Mal gefragt, wie viele Ehen wurden gerade auch von Frauen überstürzt, verfrüht, vorzeitig geschlossen. Und das vielleicht dann oft noch mit dem völlig falschen Mann, einfach deshalb, weil sie aus einem harten Haus raus wollten. Ich denke, dass das hinter vielen Ehedramen im letzten Grunde steckt. Ein hartes Haus und die Kinder haben so früh wie möglich versucht, die Flucht zu ergreifen. Und da sehen wir wieder eine Stärke der Frau. Meist sind es auch Frauen, die mehr Kraft zur Selbstständigkeit haben, während sich die Männer bis 30 gerne im Hotel Mama verwöhnen lassen, sind es die Frauen, die auch dann eben unter widrigen Umständen die Initiative ergreifen und ihr eigenes Leben suchen, aber dann eben auch wieder in fatale, falsche Abhängigkeiten geraten. Und dann kommt zum Schluss nochmal ein ganz schwieriges Wort, das dritte und das letzte rote Tuch, wieder ganz finster rot, Vers 22 bis 25, ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herrn, nicht mit Dienst vor Augen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Skandalfrage, befürwortet die Bibel die Sklaverei? Das wurde und wird immer wieder behauptet, aber es ist ganz falsch, mindestens fürs Neue Testament und die neutestamentliche Heilsordnung. Nein, das Neue Testament befürwortet die Sklaverei definitiv nicht. Aber der christliche Glaube hebt über die jeweiligen irdischen Verhältnisse hinaus. Da sehen wir gerade auch im Blick auf die staatliche Ordnung. Deshalb konnten sich Christen immer in die jeweilige Gegebenheit einfügen und waren gute Staatsbürger in einer römischen Diktatur eines Caligula oder eines Nero ebenso wie in einer Demokratie. Um den Stand der Sklaven geistlich ins rechte Lot zu rücken, holt Paulus hier einige Verse weit aus. Man sieht, dass es ihm ein Anliegen ist, dieses auch damals sicherlich heikle und anstößige Thema in der christlichen Gemeinde mit ein paar Ausführungen recht darzustellen. Das sind ganz besonders die Verse 23 und 24. und fängt im Vers 22 eben schon an, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Und Vers 25, wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen. Es mahnt den Sklaven nicht zu meinen, weil er in einer rechtlosen, untergebenen Stellung ist, habe er nun das Recht, durch Schlampigkeit, Faulheit, Schludrigkeit, Unehrlichkeit seinem Herrn unter Umständen zu schaden. Nein, Paulus stellt auch den Sklaven in absoluter Eigenverantwortlichkeit vor das Angesicht des Herrn. Und das ist etwas, was für die christliche Gemeinde gerade auch im Bereich der Arbeitsethik immer von entscheidender Bedeutung war. Wie es Paulus hier darstellt, dass der Christ, egal in welchem Stand, an welcher Verantwortung, an welchem Fließband oder in welcher leitenden Stellung er ist, treu und zuverlässig arbeitet, auch wenn der Chef außer Haus ist und es niemand sieht und keine Überwachungskamera am Arbeitsplatz hängt. Denn es geht nicht darum, was die Überwachungskamera sieht, sondern es geht darum, was der Herr im Himmel sieht. Und ihm soll er gegenüber treu und zuverlässig und gewissenhaft arbeiten. Alles, was wir hier in diesem Leben tun, in all seinen Details, soll dem Herrn wohlgefällig sein. Wir arbeiten für ihn und vor ihm. Für den Sklaven gerade ist es auch eine ganz bewusste Hervorhebung seiner eigenen persönlichen Verantwortung. Er ist vor Gott eben kein willenloses Objekt sachlicher Besitz seines Herrn. Er ist ohne Ansehen der Person ein gleichwertiges Gegenüber vor Gott und für sein Tun genauso vor Gott verantwortlich wie sein Herr auch. Und eines Tages im Gericht Gottes werden alle Unterschiede bedeutungslos sein. Da zählt nur noch, hat der Herr oder der Sklave Jesus gehört. Und dann zählt als zweites, wenn er zu Jesus gehört hat, hat er vor Gott recht gehandelt und wird er dafür Lohn empfangen im Preisgericht oder nicht. Und dann wird es noch wichtiger, gerade zu diesem heißen Thema, dann wendet sich Gottes Wort zum Schluss dem Herrn zu. Kurz, aber ganz aussagekräftig. Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten und wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Gerade mit dem zweiten Halbsatz stellt Paulus dann auch die Herren in die Verantwortung vor Gott und vor sein Angesicht. Bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das schließt die Mahnung mit ein und haltet euch ständig im Umgang mit euren Sklaven vor Augen, vor diesem Herrn im Himmel werdet ihr für alles Rechenschaft ablegen müssen, wie ihr eure Sklaven behandelt. Da ist für Willkür gegenüber dem Sklaven kein Raum mehr. Wenn ich weiß, mit allem, wie ich mit meinem Sklaven umgehe, stehe ich vor dem Herrn in Rechenschaft und Verantwortung. Was recht und billig ist, das ist leider in der Übersetzung sehr schwach, fast schon beliebig wiedergegeben, mindestens so wie bei uns diese Formulierung klingt. Denn was ist für einen Sklaven recht und billig? Soweit ich im Internet recherchiert habe, waren die Sklaven im Römischen Reich zur Zeit des Paulus rechtlos. Sie waren Eigentum ihres Herrn und wurden nicht als Person, sondern als Sache behandelt. Der Herr hatte das Entscheidungsrecht über Leben und Tod seines Sklaven. Wer einen Sklaven misshandelte und tötete, der ihm nicht gehörte, der konnte wegen Sachbeschädigung belangt werden. Aber da waren wir dann mit den Rechten der Sklaven schon ziemlich durch. Auf diesem Hintergrund ist die Übersetzung recht und billig eher nichtssagend. Da lohnt es sich wieder mal genauer in den biblischen Urtext hineinzuschauen. Da sind beide Begriffe recht und billig keine Adjektive, sondern Hauptwörter. Tut das Gerechte und die Gleichheit, der Gleichheit entsprechend. Wir müssen ja vor Augen halten, was Paulus hier schreibt. Das schreibt er nicht irgendwelchen Sklaven und Herren. Das schreibt der Sklaven und Herren, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Die heiligen und gläubigen Brüder in Christus in Kolosse sind nach Kapitel 1, Vers 2 die Adressaten seines Briefs. Paulus schreibt an sie also nicht auf Grundlage weltlichen Rechts oder damals üblicher gesellschaftlicher Sitte, Paulus schreibt an sie auf der Grundlage göttlicher Ordnung. Was recht und billig ist, bemisst sich nicht an dem, was man damals im Umgang mit Sklaven eben für recht und billig hielt. Das bemisst sich an der göttlichen Gerechtigkeit und der Gleichheit aller Menschen. Das sind eigentlich die beiden Hauptworte, die Substantive, die wir dann hier mit haben. Zumindest das Gerechte und die Gleichheit. Die Gleichheit aller Menschen von Gott geschaffen zu seinem Ebenbild. Die Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen ist da aber eben nicht von ihrem gesellschaftlichen Stand abhängig. Auch wenn der eine im Stand des Herrn, vielleicht als Großgrundbesitzer, als römischer Senator oder gar als Kaiser ist und der andere nur im Stand eines Sklaven, so sind beide als Menschen vor Gott gleich. Und ich bin überzeugt, dass Paulus genau auf dieser Ebene redet, wenn er von Recht und Billig spricht. Und die Herren mahnt, behandelt als christliche Herren eure Sklaven so, wie es Gottes Gerechtigkeit entspricht, wie er gemäß seiner Gerechtigkeit auch mit euch umgeht. Und behandelt eure Sklaven als solche, die sich zwar in einem anderen Stand befinden, als Menschen und erst recht als Kinder Gottes, euch aber gleich und gleichwertig sind. Das schließt eine Behandlung als Sache definitiv aus. Und das schließt jede Willkür und erst recht jede willkürliche Misshandlung aus. Sehr praktisch bekommen wir das im Philemonbrief veranschaulicht. Der Philemonbrief ist ja interessanterweise zusammen mit dem Epheser- und Kolosserbrief von Paulus geschrieben und auf den Weg gebracht worden. Und unter denen, die diese drei Briefe von Paulus bekommen und haben und überbringen sollten, war auch der Sklave Onesimus, der seinem Herrn Philemon entlaufen war. Warum, wissen wir nicht, vielleicht war er von Philemon unangemessen behandelt worden. Und nun ist interessant, beginnt Paulus im Philemonbrief seine Mahnungen zum rechten Umgang mit dem Sklaven Onesimus mit folgenden Worten. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich geziemt, nämlich in Christus, bitte ich dich doch um der Liebe willen. Also Paulus lässt schon mit dieser Eingangsformulierung keinen Zweifel, dass das, was er nun in brüderlicher Liebe und Achtung als Bitte formuliert, im Blick auf den Umgang des Philemon mit seinem Sklaven Onesimus, verbindliche Forderung an einen echten Jesus-Nachfolger ist. Mit göttlicher Autorität, nämlich in Christus, könnte er dem Philemon dieses Verhalten gebieten. Aber er bittet. Und dann schreibt er über den Sklaven Onesimus, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in Fesseln. Also während der Gefangenschaft des Paulus war Onesimus durch den Dienst des Paulus zum Glauben gekommen. Deshalb sagt er mein Kind. Aber als mein Kind bezeichnet man keine Sache. Da ist ganze menschliche Herzlichkeit. Ihn, das ist mein Herz, fügt Paulus noch hinzu. Also persönlicher, wertschätzender geht's gar nicht mehr. Und dann mahnt er den Philemon, damit du ihn für immer besitzen solltest, nicht länger als einen Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Damit ist gar nicht gesagt, dass Paulus von dem Philemon verbindlich erwartet, dass er den Onesimus rechtlich aus dem Sklavenstand entlässt. Ob er das tut oder nicht, wird ihm überlassen sein, aber auch wenn er den Onesimus im Sklavenstand belässt, formalrechtlich, soll er ihm auf der zwischenmenschlichen Ebene als einem Bruder begegnen und nicht als einem Sklaven. Da sehen wir, wie Paulus äußerlich die rechtlichen und gesellschaftlichen Ordnungen achtet und akzeptiert, aber keinen Zweifel daran lässt, dass Christen diese Ordnungen und diesen gesellschaftlichen Rahmen ganz im Geist Jesu zu füllen und darin zu leben haben. Das ist übrigens auch für uns heute wichtig, wo Aktiengesellschaften häufig an die Stelle von Familienbetrieben getreten sind, wo der Chef seine Angestellten meist nicht mehr persönlich kennt, noch viel weniger ihre persönlichen und familiären Nöte, sondern wo Menschen ebenso als Produktionskapital betrachtet und behandelt werden, wie die Maschinen und Roboter neben ihnen. Von Leiharbeit und anderen modernen Formen der Sklaverei will ich erst gar nicht reden. Aber ich dachte bei der Vorbereitung, wir haben gerade heute wahrlich keinen Grund, die Nase zu rümpfen über die damaligen Verhältnisse. Es durfte vielen Sklaven im Römischen Reich besser gegangen und sie durften mit mehr menschlichem Anstand und Respekt behandelt worden sein als manche heutigen Arbeitssklaven. So sehen wir, Gottes Wort mahnt uns, Ordnungen zu akzeptieren und uns in sie einzufügen. Und das nicht mit Murren und Klagen, sondern so, dass wir in ihnen Gott wohlgefällig leben. Und wo das geschieht, da stehen Ehen, Familien und Gemeinden unter dem überströmenden Segen des Herrn. Und dazu sind sie uns gegeben, die Ordnungen zum Segen, zum Gedeihen. Amen.